Ich halte es nämlich sogar für unmenschlich, nur eine Sache zu sein. Wenn niemand ist ja nur Full-Stack-Developer. Habe ich heute gelernt, das Wort. Wusste ich vorher nicht. Ja. So, ich hatte eine Band, in der ich gespielt habe, jedes Wochenende Auftritte. Und dann wissen wir ja alle, was im Jahr der Fledermaus passiert ist. Herzlich willkommen zum Kopflastik-Podcast Impuls. Heute geht es um Nebenprojekte als selbstständiger Musiker. Dazu war ich auf einer Konferenz eingeladen in Berlin, der Freelancer Unlocked, und da saß ich in einem Diskussionspanel mit anderen Freelancern, vor allem aus dem IT-Bereich, und wir sprachen darüber, wie Nebenprojekte die selbstständige Arbeit wirklich frei machen können. Denn auch ich als Musiker, der nicht nur auf Bühnen steht, sondern auch unterrichtet, einen YouTube-Kanal hat, diesen Podcast, den ihr gerade hört, habe Nebenprojekte. Und warum und wieso, das erkläre ich in der Diskussion. Viel Spaß!
Und da starten wir direkt rein mit einer Panelrunde, und zwar auch zu einem interessanten Thema, was auch noch gar nicht so wirklich stattgefunden hat bisher, nämlich das Thema Side-Projekte. Und da haben wir uns ein paar Leute eingeladen, die damit auch gute Erfahrungen haben, und die würde ich euch gerne vorstellen. Leider muss ich eine quasi krank abmelden, ist ausgerechnet die Lady in der Runde. Die hat es leider erwischt und Maggie Herker kann leider nicht dabei sein. Das ist sehr schade, aber wir wünschen natürlich ganz herzlich gute Besserung. Und ich freue mich jetzt auf der Bühne zu begrüßen Yannick Hohn, das ist der Gründer von Goodlands, Podcast-Host vom Freelancer-Podcast. Sebastian Bluschke, selbstständiger Musiker, spielt in einer Band, gibt Musikunterricht, ist YouTuber und hat einen Musikpodcast. Und Gihan Kilici, der war 7 Jahre selber Freelancer, ist Inhaber von seit 5 Jahren, ne, von Designagenturen, und sein Side-Project ist Legal Standard. Das ist eine Plattform, um juristische Prozesse zu digitalisieren. Herzlich willkommen. Sehr schön, dass ihr da seid, dass ihr alle gesund seid. Das ist schon mal großartig. Ich würde mal gerne ganz kurz mit einer Frage in die Runde starten. Wer von euch hat denn schon Side-Projekte, die laufen? Ja, das sind nicht ganz so viele, wie ich dachte, muss ich zugeben. Ne?
Haben wir heute eine Mission, auf jeden Fall.
Aber ihr habt eigentlich, glaube ich, alle, ich habe ja schon Side-Projekte auch in meiner Anmoderation erwähnt. Wie kam es denn dazu, Yannick, ich würde mal mit dir starten, dass du deine Side-Projekte gestartet hast?
Genau, also mein erstes richtiges Side-Projekt, was heute auch mein Hauptprojekt eigentlich ist, ist Goodlands gewesen. Und ich habe, wie glaube ich viele von uns, wir haben in der selbstständigen Bubble immer so ein Credo, Freelancing ist so frei, und ich glaube, wir kulten uns da auch immer alle gegenseitig so ein bisschen ab und sagen, das ist so selbstbestimmtes Arbeiten. Und ich habe halt im Freelancing bei mir gemerkt, dass es irgendwie gar nicht so frei sein kann und dass man als Freelancer auch wunderbar mehr eingespannt als in jedem konservativen Konzern sein kann, weil man halt vielleicht Kunden hat, die einen nicht mit Projekten bereichern, die jetzt sehr politisch korrekt ausgedrückt, aber Kunden aus der Hölle, die einem jetzt mit Projekten bereichern, die halt einfach nicht die förderlich für das sind, was man angetreten ist. Für mich war es halt so im Freelancing, ich wollte mich selbst verwirklichen, und in der Selbstständigkeit ging es mir vor allem um Selbstverwirklichung. Ich habe gemerkt, das ist faktisch nicht mehr gegeben in den Projekten, die ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ich möchte es gerne ändern. Habe bei mir im Freelancing einen Need gesehen, nämlich, dass ich gemerkt habe, irgendwie der ganze administrative Part, Buchhaltung, Zeiterfassung und so weiter, der ist gar nicht mal so geil, und vor allem gibt es verschiedene Tools, aber die arbeiten nicht so richtig miteinander zusammen, und habe dann daraufhin Goodlands gegründet, habe gesagt, das ist das Side-Projekt, was ich starte, und das hat für mich extrem viel ins Rollen gebracht und mein Freelancing tatsächlich freigemacht, wo wir dann auch sicherlich gleich drüber noch sprechen.
Wer mag weitermachen?
Ich kann weitermachen. Ich war bis 2020 einfach nur Musiker. Ich hatte eine Band, in der ich gespielt habe, jedes Wochenende Auftritte. Und dann wissen wir ja alle, was im Jahr der Fledermaus passiert ist, dass man plötzlich nicht mehr auftreten durfte. Mhm. Und man hat mich ja früher schon immer gefragt, Mensch, als Musiker, und wenn da mal was ist. Und ich habe gesagt, ich kann immer in irgendeiner Kneipe spielen. Und wenn ich für einen Hut spiele, selbst das war verboten in Leipzig, dass du draußen auf der Straße stehst und für einen Hut spielst, weil es könnten sich ja Menschenansammlungen zusammenfinden. Und dann musste ich mir was suchen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann Gitarrenunterricht geben. Das habe ich gemacht. Wie bewerbe ich das? Ich habe am Anfang Aushänge bei Penny gemacht, wo man hier das abziehen kann, so klassisch, altmodisch. Hat sich keiner gemeldet. Also habe ich YouTube-Videos gemacht. Dadurch kamen die Schüler. Dann habe ich einen Podcast gestartet, ja, und seitdem habe ich halt viele verschiedene Projekte und die jetzt auch, jetzt wo das Musikbusiness wieder normal läuft, ich trotzdem beibehalte. Mhm.
Und Jan, bei dir?
Bei mir ist es eigentlich so, dass ich mehr oder weniger von Side-Projects lebe. Also ich habe mir niemals gedacht, ich werde jetzt das und das oder jetzt am Ende, ich will eine Agentur gründen. Zwischenzeitlich dachte ich eher, dass ich nie wieder in einer Agentur arbeiten möchte, weil ich irgendwo mal Junior in der Agentur war und das eher ehrlicherweise abschreckend war. Deswegen ist es ein bisschen ironisch, dass ich jetzt am Ende gegründet habe. Ich vertrete einfach so die Philosophie, dass wenn man etwas gefunden hat, für das man sich begeistert, dann lässt sich eigentlich fast alles auf der Welt monetarisieren. Ne? Und ob man dann jetzt eine GmbH draus machen muss, ob man dann Freelancer ist oder ob man das womöglich sogar in Anstellung und Partnerschaft mit anderen Leuten machen kann, spielt am Ende ehrlicherweise keine Rolle. Das ist nur noch eine Frage der juristischen Entität. Huch. Hört man mich noch?
Ist wieder da.
Alles klar. Das ist nur eine Frage der juristischen Entität am Ende. Genau, wie ich jetzt. Das bricht ab, oder?
Ich weiß auch nicht. Ich bin genau nicht bewegen. Ich schaue mal ganz kurz. Ich rüttel mal hier kurz ein bisschen zurecht. Probier nochmal.
1, 2, 3. Gut, klappt jetzt. genau. Und ich bin halt also wirklich komplett in die gesamte. Okay, ich bewege mich nicht mehr. Ich stelle mich jetzt.
Nee, kein Problem. Vielleicht kriegen wir einfach kurz ein Handmikro nach vorne. Dann kriegen wir das schnell gelöst. Ist doch gar kein Thema. Ich würde einfach mal ganz kurz weitermachen, wenn es dich nicht stört und dir mal kurz das Wort da abkappen. Beziehungsweise hat er das Mikrofon gemacht. Genau. Deswegen, du hast es jetzt gerade schon gesagt, du verdienst mit deinen Zeitprojekten auch Geld, habe ich wahrgenommen. Und mich würde jetzt gleich dann auch bei euch mal interessieren. Ne? Geht es da wirklich nur ums Geld? Oder nicht nur ums Geld, sondern geht es auch ums Geld? So ist es richtig formuliert. Oder gibt es auch andere Gründe, diese Zeitprojekte zu starten? Das würde mich auch noch mal interessieren.
Ja, da würde ich was dazu sagen. Ich habe ja einen Musikpodcast gestartet und eher aus der Not heraus, weil ich noch Content für YouTube, mehr Content, das ist immer die Frage, wie kann man noch mehr Content kreieren? Und das war so, ich habe da so eine Matrix gemacht, wie, was würde ich gern alles machen, alle Ideen aufgeschrieben, und dann, wie aufwendig ist das, wie gut kommt das bei den Leuten an? Und da hat der Podcast eindeutig gewonnen, weil es Spaß macht, über Musik zu reden und das natürlich am einfachsten ist, du sprichst eine Stunde und dann kannst du es hochladen, ne? Aber dabei habe ich dann gemerkt, also eigentlich war das alles ein Marketingwerkzeug, um den Gitarrenunterricht zu verkaufen. Aber jetzt mache ich das schon über ein Jahr, diesen Podcast. Und selbst wenn ich das gar nicht mehr bräuchte, sich mit jemandem zu treffen, einmal in der Woche und über Musik zu reden, einfach mal eine Stunde zu quatschen, was man so auf der Seele hat, das hat so viele andere Effekte. Ich würde das immer jetzt beibehalten. Und das ist das Wichtige. Ich wollte das zwar aus monetären Gründen starten, aber der Ursprung oder der Grund, warum ich das jetzt beibehalten würde, ist, weil es ganz viele andere Effekte mir gegeben hat, das zu machen.
Mhm. Gian?
Ich greife die neue Frage einfach mal tatsächlich auf. Mhm. Ja. Das sehe ich ehrlicherweise ganz genauso. Also nichts von dem, womit ich heutzutage Geld verdiene, habe ich eigentlich geplant. Ne? Sondern das ist jetzt zum Beispiel mein Hauptthema ist, ich sitze nachts in meinem Agenturkeller im Prinzip und beschäftige mich dann irgendwie mit, wie KI in Gestaltungsprozessen eingesetzt werden kann und so weiter. Und das mache ich eigentlich nur, weil mich das interessiert. Ob das dann am Ende einen beruflichen Effekt hat oder nicht, ich gehe davon aus, ja. Weiß ich ehrlicherweise noch gar nicht. Das heißt, ich glaube, dass sobald es Themen gibt, für die man irgendwie brennt, dass man sich da genau reinwerfen sollte. Und wenn man gut genug darin geworden ist und sich ausreichend Zeit damit beschäftigt hat, dann ergibt sich eigentlich fast ein Business Model. Und da ist es egal, ob es irgendwelche Designs in Photoshop sind, ja, oder ob man Informatiker ist und sich eine neue Programmiersprache beibringt, die irgendwie nischig ist, die man am Ende womöglich hochpreisig auch anbieten kann als Freelancer am Markt. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man einfach den Drive hat und aus so einem intrinsischen Interesse heraus das tut. Und ich beobachte bei einigen Menschen, dass sie vor allem sagen, ich möchte gerne freelancen, weil das Geld ist so gut. Und ich glaube, dass Selbstständigkeit aus einem monetären Interesse oder einem monetären Hauptinteresse heraus eher kompliziert ist, weil es immer Situationen geben wird, die halt mal ungünstig sind. Es gibt Situationen, da verdient man kein Geld. Irgendwas läuft schief. Man ist unzufrieden mit sich, mit den Kunden, Aufträgen. Ich glaube, das kennt jeder. Unternehmertum und Selbstständigkeit ist halt keine einfache Sache. Und wenn man dann halt eben nicht diesen Drive halt irgendwie hat und sich selbst motiviert, das halt auch wirklich zu tun, dann wird es, glaube ich, ganz schön kompliziert. Ja, insofern, ich glaube nicht, dass jedes Side-Project monetarisierbar sein sollte. Ich glaube, man sollte gucken, dass man, wenn man für etwas brennt, erstmal gut wird und das mit dem Geld, das kommt dann schon, wenn man smart ist.
Mhm. Okay. Und wie seid ihr, jetzt habt ihr schon hier und da ja auch ein bisschen erzählt, ne, wie ihr zu euren Zeitprojekten gekommen seid. Aber was war so das Ausschlaggebende? Weil man denkt natürlich erstmal, okay, ich bin Freelancer, ich konzentriere mich 100% darauf. Ne? Aber heißt das jetzt davon, von diesen 100%, gibt ihr was an die Zeitprojekte ab? Oder wie ist jetzt so die Aufteilung bei euch? Und wie schafft ihr es trotzdem, die 100% für das Freelancing zu geben? Janik?
Ja, für mich war es die Frage, wenn du so ein Zeitprojekt startest, muss es ja auch immer finanziert werden vielleicht. Also bei der Gründung von Goodlands war die Entscheidung, starte ich jetzt mit einem Investment oder bootstrap ich das Ganze, also finanziere es aus eigenen Mitteln. Und ich fand eigentlich diese Kombi aus Freelancing und Unternehmertum super spannend, weil ich in meinem Tempo skalieren konnte und es nicht, ich hatte keinen Investor jetzt im Rücken, wo man dann auch wieder sagen könnte, so wenn ich als Freelancer für Freiheit antrete, da habe ich dann wieder jemanden, dem ich berichten muss. Ich konnte Freelancing und Unternehmertum so balancen, wie es gerade passte. Sprich, wenn ich gemerkt habe, okay, bei Goodlands ist jetzt ein monatliches Einkommen, was mir erlaubt, gewisse Projekte nicht anzunehmen, konnte ich entsprechend meine Verfügbarkeiten anders planen. Und was ich auch gemerkt habe, den Effekt auf mein Freelancing, ich konnte mir Projekte plötzlich ganz anders aussuchen. Also ich bin nicht mehr mit dieser monetären Intention rangegangen, zu sagen, ich muss jetzt vor allem Geld verdienen, sonst wird es mit der Miete irgendwann schwierig, sondern ich habe so eine Art Grundeinkommen durch dieses Side-Project, natürlich nicht sofort, aber das hat sich dann ergeben im Laufe der Zeit und dieses Grundeinkommen sichert mich ab und jetzt kann ich mir so ein bisschen die Rosinen rauspicken, was Aufträge angeht und diesen Effekt auch so vielleicht zu dem Titel hier heute, um diese Frage schon mal so ein bisschen ansatzweise aufzulösen, ist für mich so einer der größten Vorteile, die sich daraus ergeben hat. Ich denke, das war bei euch auch ähnlich, ne?
Ja, absolut. Früher, du hast ja gefragt, wie sich das dann auswirkt. Mhm. Bei mir hat es sich auf die Zeit ausgewirkt. Ich hatte vorher ein sehr angenehmes Leben, im Sinne von, ich hatte dreimal in der Woche Probe und am Wochenende Konzerte. Mhm. So, und meine Zeit konnte ich mir frei einteilen. Ich habe geübt, meine Gitarre hatte aber auch sehr viel Freizeit. Und seit ich halt einen YouTube-Kanal, Podcast mache und das alles Material für die Schüler erstelle, unterrichte, ist meine Freizeit enorm geschrumpfen, wie sagt man?
Geschrumpft.
Mhm. Geschrumpft, mhm. Ja, genau. Aber warum behalte ich das jetzt bei? Weil jetzt ist ja eigentlich wieder die Zeit ist ja jetzt wieder da, um Konzerte zu spielen. Aus dem Grund, den du schon gesagt hast, durch die Verteilung auf viele Projekte oder viele Dinge, können wir uns jetzt auch als Band raussuchen zu sagen, naja, wir müssen nicht bei jedem Konzert Ja sagen, da wo uns die Bedingungen nicht passen. Und wir haben sogar das Gegenteil gemacht. Wir haben früher auf jeder Hochzeit, auf jedem Fest, weil wir ja auch unsere Miete damit verdienen mussten. Ja. Das heißt, wenn ein Termin frei war und da hat jemand angefragt, hier im Zelt für wenig Geld, aber ihr habt dann noch frei, dann mussten wir das quasi annehmen, wenn das Geld nicht gestimmt hat am Ende des Monats. Mhm. Und das hat uns einfach ermöglicht zu sagen, jeder musste sich bei uns noch was nebenbei suchen während Corona. Und das haben wir beibehalten, weil wir dann sagen konnten, nee, dieser Gig interessiert uns nicht. Aber da auf der großen Bühne, das möchten wir gerne spielen.
Mhm. Ich würde da vielleicht einmal ganz kurz reingehen wollen. Gerne. Ich finde, das ist ein extrem interessanter Punkt, dass man halt Entscheidungsfreiheit bekommt. Freiheit kann ja alles Mögliche bedeuten. Und das ist tatsächlich auch ein relativ großer Motivator von mir gewesen, weshalb ich witzigerweise in meinem Fall vom Freelancing auch wieder weggegangen bin und dann wirklich eine Agentur gegründet habe. Bei mir war es nämlich so, dass ich den Eindruck hatte, dass ich als Freelancer so ein bisschen stark abhängig von insbesondere den großen Kunden war. Ne? Als Freelancer oder in meinem konkreten Fall zumindest, habe ich immer versucht, für relativ große Kunden tätig zu sein. Ne? Ich wurde immer integriert in die Teams meiner Kunden dann an der Stelle und da gab es dann immer so eine halbe Abhängigkeit. So. Und irgendwann hatte ich halt oft genau dieses Machtverhältnis von großer Company zu kleinem Einzelfreelancer einfach keine Lust mehr, weil ich das einfach ungleich finde und auch glaube, dass es das ist. Und witzigerweise habe ich mir das, glaube ich, ein bisschen zu einfach gemacht. Eine Agentur zu gründen ist nämlich nochmal Diskussion für ein anderes Panel. Jetzt ist es allerdings tatsächlich so in der Agentur, dass wir diese Kundenabhängigkeit anders so ein bisschen haben. Jetzt haben wir nämlich mehrere Mitarbeiter. Ja, das heißt, wir haben höhere Fixkosten und so weiter. Und jetzt habe ich zwar eine stärkere Machtposition bei Vertragsverhandlungen und so weiter und so fort, aber nichtsdestotrotz ist es halt irgendwie so, dass es eine gewisse Kundenabhängigkeit gibt. So. Und um jetzt mal die Brücke zu schlagen zum aktuellen Side-Project. alle Side-Projects, die ich jetzt halt irgendwie mache, wo ich versuche, sie zu monetarisieren, sind alles Projekte, die nicht mit meiner Zeit zusammenhängen und die vor allem eine komplett andere Kundengruppe haben. Das ist im Wesentlichen, überlege ich mir halt irgendwie, mit Janek haben wir gestern drüber geredet, ob wir nicht mal eine Plattform bauen wollen, so, ja. Ne? Einfach Software as a Service, das ist skalierbar, da brauchen wir nicht mich Vollzeit, der irgendwas da managed, designed, programmiert, ja? Und vor allem ist das eine ganz andere Kundengruppe. Die Kunden in meiner Agentur oder im Freelancing sind nicht die Kunden von den Softwares, die ich baue, die versuche ich anderen Leuten zu verkaufen. Und das sorgt dafür, dass ich einen sehr diversen Einkommensstream halt auch habe. Das bedeutet, sollte mal mein Freelance-Kunde oder Agenturkunde abspringen oder doof sein und ich will nicht mehr mit dem arbeiten, dann habe ich noch einen zweiten, komplett unabhängigen Income-Stream. Und damit kann ich mir eher rausnehmen, mal zu sagen, das mache ich nicht. Ich brauche dein Geld nämlich nicht. Ich habe hier genug Luft, um mich selbst so umzuorientieren in meinem Hauptbusiness, wie ich das eigentlich machen will. Insofern zahlt genau das, was du angesprochen hast, einfach diese Freiheit, selbst wirklich entscheiden zu können, über Side-Projects da massiv drauf ein. Ich glaube, dass viele Leute auch überschätzen, wie frei man als Selbstständiger eigentlich ist.
Ja. Aber es liegt halt auch daran, dass wir auf LinkedIn, glaube ich, es ist sehr monetär getrieben, also wann immer für Selbstständigkeit geworben wird, wird halt so dieser, du musst 10.000 Umsatz im Monat, dann bist du erst erfolgreich, selbstständig, das kennen wir alle. Und es wird, finde ich, selten so wertebasiert über Selbstständigkeit geredet und selten dieses, hey, was ist eigentlich dein individueller Grund, dass du selbstständig sein möchtest? Leute wollen reisen, Leute wollen vielleicht mit ihren Kindern im Homeoffice mehr Zeit verbringen, Flexibilität da haben. Und über diese Gründe mehr zu reden, kann man sich auch mehr erlauben, finde ich, wenn man dann mehr Sicherheit hat durch die Projekte und sowas. Und ich wollte noch einen Punkt aufgreifen, du hast eben gesagt, in Verhandlungen hat man ein anderes Standing. Das ist was ich extrem bemerkt habe in meinen Kundenprojekten. Wann immer es um Preisverhandlungen geht, ist ja immer so ein Problem, wenn man dann Preise erhöhen möchte oder auch mit den Kunden dann über Stundensatzerhöhungen redet. Just in dem Moment, wo ich wusste, ob das Projekt jetzt kommt oder nicht, ich kann trotzdem nächsten Monat, alles klar, ich habe durch mein Side-Projekt ein gewisses Grundeinkommen, ich falle jetzt nicht so tief, habe ich ganz anders in Verhandlungen, bin ich ganz anders aufgetreten und Kunden können Verzweiflung riechen. Irgendwie geht das, also scheinbar strahlt man irgendwas aus in dem Moment, aber seit dem Zeitpunkt waren Verhandlungen und Preisdurchsetzung eine ganz andere Sache in meinem Freelancing.
Aber um vielleicht nochmal mir selbst über dich den Ball zurückzuspielen hier an der Stelle. Ich glaube, das ist ehrlicherweise nicht nur eine vertragliche Sache, sondern auch wirklich eine Branding-Sache. Ne? Man nimmt halt eine Agentur einfach ernster als einen Freelancer. Also wie viele Freelancer-Marken im Personal-Branding-Bereich kennt ihr? Wie viele Star-Freelancer gibt es eigentlich in Deutschland, die man wirklich flächendeckend kennt? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob mir eine einfallen würde, ehrlicherweise. Und das ist halt, wenn man in die Markenlandschaft halt irgendwie guckt, zum Beispiel bei Agenturen, schon wirklich anders. Ne? Das bedeutet, man bekommt genau über sowas, über das Branding, halt auch ganz, ganz viel Status. Also vielleicht mal die Frage an dich ganz konkret. Wie viele Leute haben dich für deine Freelance-Tätigkeit hier angesprochen? Und wie viele Leute haben dich auf Goodlands oder deinen Freelance-Podcast angesprochen? Das sind nämlich zwei Marken. Und das andere ist ja dein Freelance-Business. Ja, und klar. Wie ist da das Verhältnis?
Ja, über die Freelance-Tätigkeit, ich glaube, ich habe das nicht besonders prominent auf irgendwelchen Kanälen kommuniziert, dass ich Frontend-Entwickler bin. Dementsprechend ist das jetzt nicht so das Thema, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme auf einer Freelancer-Konferenz. Insofern point proven, ja. Andererseits ist das Thema, also wir reden ja vor allem über Side-Projekte. Ich würde gar nicht sagen, dass man als Freelancer unbedingt unter einer Marke jetzt auftreten sollte. Also, weil Logos und so ist immer so ein Ding, aber es ist halt nicht persönlich und klar kannst du dir irgendwie einen Eigennamen überlegen, aber ich glaube, als Freelancer, wenn man wirklich sich und seine Leistung verkaufen will, ist es schlauer, mit seinem Gesicht und seinem Namen nach vorne zu gehen und so. Ne? Nur jetzt das nochmal als Ergänzung dazu vielleicht.
Ich wollte jetzt gar nicht im Branding einsteigen. Nein, nein. Ich wollte nur den Punkt halt irgendwie machen, dass irgendwelche Marken einfach... Ja. stärker am Markt einfach agieren können als Einzelpersonen. Es gibt ganz, ganz wenige Personenmarken im Freelancing, die irgendeinen Wert haben und es gibt ganz, ganz viele Agenturen. Jeder von euch könnte mindestens 5 Agenturen aufzählen und wahrscheinlich fast keine Freelancer. Das ist der einzige Punkt.
Mhm. Okay.
Ihr habt ja schon ein bisschen angerissen, wie ihr zu euren Side-Projects gekommen seid, aber vielleicht können wir noch mal so ein bisschen drauf eingehen, wie findet man denn so einen Side-Project für sich am besten oder wenn man jetzt sagt, oh, hätte ich eigentlich irgendwie auch Bock drauf, keine Ahnung, was interessiert mich oder wie würdet ihr da rangehen, was würdet ihr für Tipps geben auch?
Ich glaube, die Frage ist schon das Problem dabei. Man findet es nicht, sondern man schaut einfach bei sich, was interessiert einen. Mhm. Weil wenn man mit dem Side-Projekt jetzt wieder irgendwas nimmt, wo man sagt, okay, wo lässt sich gerade am meisten Business-Value draus ziehen? Wo kann ich jetzt hier monetarisierungstechnisch am meisten abgreifen? Dann ist es zumindest für meine private Definition von Side-Projekt komplett am Thema vorbei. Also ich will in meinem Side-Projekt was haben, worauf ich Bock habe und was mir privat auch irgendwie eine Passion ist und nicht nach meinem Freelancer-Alltag, wo ich vielleicht auch mal Projekte habe, auf die ich nicht so Bock habe, dann nochmal, weiß ich nicht, am Wochenende oder wenn es jetzt in der Woche schon einen festen Termin gibt, wo ich sage, ich mache Side-Projekte nur am Freitag oder so, möchte mich nicht wieder einer Sache widmen, worauf ich eigentlich nur wegen des Geldes hinarbeite. Deswegen, ich würde einfach in meiner privaten Passion schauen, was interessiert mich, für was brenne ich. Und schauen, ob man darum was starten kann. Das kann Podcast sein zu einem Thema, was das einen interessiert, wo man selber auch schon vielleicht vernetzt ist. Und das kann, ich habe Ende letzten Jahres ein Online-Escape-Room-Startup in Anführungsstrichen gegründet. Auch sehr, sehr nischig, aber interessiert mich privat. Dementsprechend habe ich gesagt, ich möchte mein Arbeitsalltag, wir arbeiten so viel, da möchte ich auch gerne was machen, worauf ich auch mal wieder Bock habe, was mal was anderes ist jetzt als nur diese Business-Nische sozusagen. Deswegen, um vielleicht die Frage nochmal zurückzukommen, lieber in der Passion schauen und nicht so sehr in dem, wo kann man jetzt hier, was ist hier die Top 10 Sparten, AI, Consultant, was auch immer, so, ne? Ja.
Ja, da würde ich Yannick absolut recht geben. Also zuerst sollte man was suchen oder nicht suchen. Du hast ja gesagt, das ist schon in einem. Es sollte was sein, was einem wirklich selber brennend interessiert und das einfach umsetzen. Und ein zweiter Punkt, den ich vielleicht noch hinzufügen würde, wäre auch, wo man vielleicht andere Stärken ausspielen kann oder anders arbeiten kann als sonst. In so einer Band zum Beispiel, zumindest bei uns ist das so, ist alles demokratisch. Das bedeutet, alles muss ausdiskutiert werden. Das fängt beim Bandfoto an, welcher Fotograf da gewählt wird, die Songauswahl, ob neue Technik angeschafft wird. Wir sind formal eine GbR, aber wir müssen alles ausdiskutieren, was ja auch gut ist. Das funktioniert ja auch. Ja? Du spielst da zu viel, du spielst da zu wenig. Nee, wollen wir das nicht lieber so machen? Alles wird dort ausdiskutiert. Und jetzt in so einem Nebenprojekt wie meinem YouTube-Kanal, wo ich alles selber entscheiden darf, wo ich niemanden fragen muss, ob das okay ist, wenn ich den Thumbnail so gestalte oder ob ich lieber das Bild oder die Überschrift nehme. Ja? Das hat mich auch gelassener gemacht, weil hier habe ich was, wo ich volle Autonomie habe und auch mal scheitern kann, weil ich dann Blödsinn entschieden habe, weil es kein guter Thumbnail war oder keine gute Entscheidung, dieses Video zu machen. Aber das bringt mich in meiner Band, macht mich viel ruhiger, weil ich jetzt nicht immer ständig überall meinen Willen durchsetzen will und mitentscheiden will, sondern mir die Punkte raussuche, das wäre mir jetzt wichtig, dass wir das so machen. Und bei anderen kann ich mich zurücklehnen, weil ich über Thumbnails oder Titel oder so schon entschieden habe. Dann bin ich entspannt, ja, nehmt das Foto, was euch gefällt.
Du bist auch mal dein eigener Kunde, ne? Ich meine, wir arbeiten so viel für Kunden und deren Projektideen und so. Und ich finde, da kann man sich als Freelancer vielleicht, am Anfang ist es dann vielleicht 2-3 Stunden in der Woche, aber auch einmal selber buchen und um das mal so ein bisschen plakativ zu sagen. Ja.
Ich finde, das ist ein extrem interessanter Punkt. Was passiert denn eigentlich, wenn man alles im Team durchspricht? Erstmal versucht man halt irgendwie, dass es jedem halt grundsätzlich recht ist, aber vor allem versucht man auch, also im Prinzip holt man damit auch die Ecken und Kanten aus den Sachen, die man macht, raus, weil es ja allgemein verträglicher wird, weil mehrere Leute das gut finden. Manchmal, wenn man irgendwas Innovatives machen will, ist es aber gar nicht so nützlich, irgendwas zu machen, was jedem gefällt, weil dann kommt man eben nicht auf die extremen Ideen, die am Ende vielleicht wirklich etwas bewegen. Ja? Weil jeder hat durchschnittliche Ideen und je stärker man das quasi auf eine breitere Masse runterfiltert, desto durchschnittlicher ist das, was man tut am Ende halt irgendwie auch. Und ich glaube, dass wenn man besonders, ich will gar nicht erfolgreich sagen, die Frage ist am Ende nämlich auch, was ist erfolgreiches Unternehmertum oder Side-Projects, ne? Aber ich glaube, dass es hilfreich ist, einfach Dinge zu tun, auf die man Bock hat, dann auch zu scheitern, weil das hat auch einen prägenden Effekt, weil der eigene Stil und man kann besser einschätzen, was ist gut, was ist schlecht und so weiter. Das ist halt einfach so eine Art des Lernens, die im normalen Projektgeschäft so eigentlich gar nicht unterkommt. Weil wenn du im Projektgeschäft was schlecht machst, dann ist das ein Problem. Ja, dann ist dein Arbeitgeber böse oder dein Kunde böse und so weiter. Das heißt, da gibt es gar keinen geschützten Raum in unserer Gesellschaft, um halt auch mal Fehler wirklich zu machen. Und ich glaube, dafür eignen sich Side-Projects halt massiv. Also ich von meinen Side-Projects, die ich halt irgendwie so habe, davon ist nicht jedes erfolgreich. Bei manchen denke ich nach 2 Wochen, das ist eine ganz schöne Scheißidee gewesen. Das lasse ich jetzt mal. Und das ist auch ein Learning, das wiederum meinem Job zugutekommt und so weiter. Und also ich finde so extrem denken und das mal austesten und danach erst mal gucken, dass man das diskutiert, finde ich eigentlich ganz smart.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Side-Projekten kannst du halt auch endlich mal Sachen ausprobieren, die du in... Also ich kann jetzt in meinen Freelancer-Projekten nicht Technologien als Frontend-Entwickler austesten, von denen ich noch nicht so wirklich Ahnung habe. Das ist Weiterbildung, das kann ich jetzt privat für mich machen, da kann ich aber keine abrechenbaren Stunden draus machen. Für Side-Projekt kann ich das indirekt schon abrechnen, weil dieses Projekt ja vielleicht irgendwann auch mal finanziell etwas abwirft, muss nicht, wie gesagt, aber zumindest ist das ein Invest, was dann auch am Ende irgendwo einen Ertrag hat, sozusagen. Und dieser Weiterbildungsfaktor ist echt nicht zu unterschätzen.
Ich würde gerne noch dem Punkt widersprechen, den du am Anfang gemacht hast, dass durch die demokratischen Prozesse alles verwässert wird. Also im günstigsten Fall, da gibt es ja auch den Begriff der Synergie, wenn jeder seine Stärken einbringen kann und dadurch die Schwächen der anderen gemildert werden, kommt eigentlich auch ganz oft was Besseres raus. Gerade in der Musik, ja, weil ich kann nicht entscheiden, was ein Bassist zu spielen hat oder wie der Drummer zu spielen hat. Aber manchmal hat er auch eine Idee, was eine Gitarre anders spielen kann, rhythmisch, und dann wird es besser am Ende. Aber mir hat das geholfen, wie du das gesagt hast, ich kann alles umsetzen, worauf ich Lust habe, und muss nicht mehr jede Idee meiner Band aufzwingen. Muss nicht sagen, ich will das jetzt aber unbedingt. Das hat mich einfach entspannter gemacht, weil ich kann entscheiden, das mache ich in meinem eigenen Projekt und das mache ich in dem Bandprojekt.
Ich will dir da gar nicht widersprechen. Ich sehe das so, wie du es jetzt formuliert hast, nämlich genauso. Das ist aber nicht genau das, was ich meine. Ich will dir ein Beispiel geben. Ihr seid eine Popband, okay? Und ihr habt da Auftritte und seid erfolgreich, ja? Du bist aber fanatischer Death-Trash-Metal-Liebhaber. So. Und da würde man jetzt erstmal sagen, das passt überhaupt nicht gut zusammen. Aber weil du dich so tief in die Materie reinfuchst, und nun bin ich kein Musiker, ja, aber schaffst du es als Erster auf der Welt auf einmal auf Basis deines Death-Trash-Metal-Know-Hows, das einzubringen in Pop, die Gruppe wäre auf die Idee nicht gekommen. Genau. Und ich sage nicht, dass du als Einzelkämpfer die Welt verändern sollst. Natürlich sollst du das dann auch in der Gruppe besprechen. Aber ich glaube, Ideen zu haben, so ein Proof of Concept zu entwickeln, da bin ich nicht davon überzeugt, dass das in Gruppenarbeiten besser funktioniert. Also ich bin auch ein großer Fan von Brainstorm beispielsweise. Ich will lieber, das machen wir bei uns auch genau so, ne, in so Product-Workshops und so, wir schreiben eine Fragestellung halt irgendwie an die Wand und dann sagen wir, jeder denkt jetzt 10 Minuten über dieses Problem nach und danach diskutieren wir über die Lösungsansätze. Das finde ich jetzt einfach, ne, das, was ja die Professionalisierung dieses Ansatzes wäre, das finde ich deutlich besser, als wenn man in einer Gruppe sich nicht traut, was zu sagen. Und ne, da ist einfach so eine soziale Dynamik hinter. Und das ist nicht immer förderlich, die besten Ideen zu produzieren. Davon bin ich überzeugt.
Ich würde gerne noch, bevor wir uns zu sehr in dem Detail verlieren, nochmal ein bisschen zurück zum einen anderen Vorteil von Side-Projekt nochmal hervorheben. Und das ist so ein bisschen Meta jetzt, weil alle drei, die wir hier sitzen, sitzen wir nur hier, weil wir irgendwelche Side-Projects, und es ist nicht, weil hier für diesen Track nach Leuten gesucht wurde, die Side-Projekte starten, sondern ehrlicherweise, ne, Goodlands Side-Projekt gewesen, deswegen kenne ich Manuel und die Konferenzleute hier. Und ihr beide, dich habe ich in Lissabon auf einer Konferenz kennengelernt, wo ich war, durch Goodlands. Und du bist mein Gitarrenlehrer, den ich über YouTube kenne. Dementsprechend auch das wieder über ein Side-Projekt. Und da komme ich auch mit dem Bogen zu schlagen auf diesen Vorteil. Networking durch meinen Podcast, Freelancer-Podcast, ist gar kein, also für mich so, ich bin nicht der Riesen-Networker, der jetzt auf Events geht und sagt, hey, hier bin ich und so, aber Leute in den Podcast einladen, das ist halt relativ niedrigschwellig, und das Gespräch, 1 Stunde, was man da führt, ist auch wirklich tiefgehend, also man hat danach einen guten Eindruck von der Person und auch einen Kontakt, der jetzt nicht nur so oberflächlich ist, dass man sich einmal kurz die Hand geschüttelt hat. Das hat mir extrem viel geholfen, und auch Kundenakquise-mäßig, also eure Agentur hat mich sehr oft gebucht. So, und ich habe auch andere Kooperationen als Partner durch Goodlands gehabt, die dann immer mal wieder Aufträge. Also man unterschätzt so dieses, wenn man irgendwas macht, was vielleicht, man muss ja erstmal gar nicht diesen Monetarisierungszweck haben, was sich daraus alles Positives auch fürs Freelancing ergibt. Ich finde, die beiden Modelle können super gut in so einer Synergie, hast du es eben gesagt, zusammenarbeiten. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr eine Sache aus diesem Panel mitnehmt, dann wirklich mal überlegen, gibt es etwas, was man bei sich hat, was einem eine Passion ist oder sowas, was man vielleicht neben dem Freelancing noch starten kann, sei es als Designer irgendwie Icons verkaufen. Ich kenne extrem viele Beispiele von Leuten, die auch aus ihrer Dienstleistung einfach direkt so eine Art gewerblichere Sache gemacht haben und mehr so in Produkt gedacht haben. Ja.
Ich finde, da widersprichst du dir selbst ehrlicherweise ein bisschen. Oh. Ich glaube, jeder, der sich fragen muss, was will ich eigentlich als Side-Project machen, ja, da startet man einfach an der falschen Ecke.
Okay, fair, ja. Na?
Ich glaube halt irgendwie, wenn jemand passionierter Musiker ist, ja, dann soll er in den Musikbereich reingehen. Mhm. Wenn er das lange genug macht, dann wird das schon klappen. Mhm. Und das wird sich dann monetarisieren lassen.
Also diese Intention oder diese Inspiration dazu, out of the box zu denken und nicht nur zu sagen, ich bin jetzt Freelancer. Ich finde sowieso diese Begriffsdefinition Freelancer. Was ist ein Freelancer? Haben wir alles tausendmal gehört. Ist das auch jemand, der in Teilzeit Freelancer und so? Aufbrechen und eher daran denken, was möchte ich von meiner Selbstständigkeit haben? Wenn man sagt, ich bin in meinem Freelancer-Alltag völlig fein und das ist alles gut, dann glaube ich, ist da auch kein Bedürfnis. Aber erstmal dieses Bedürfnis überhaupt als, vielleicht, ne, das meine ich eher damit, dass man sagt, es gibt diese Option und sie nimmt unsere Anekdoten vielleicht als Beispiel, dass da sehr viel Positives bei rumkommen kann, wenn man dann auch dieser Sache mal nachgeht.
Da hätte ich noch einen anderen Meta-Effekt, du hast es ja so genannt, so schön, den solche Side-Projects haben können. Ich lese zum Beispiel gerne Bücher, guck mir Dokumentation an und dann nerve ich meine Freunde alle, was ich gelernt habe, was ich alles erfahren habe. Ja? So, meine Oma hat mich schon als Kind, da redet der Professor schon wieder, weil ich das alles loswerden wollte. Und mit diesem Podcast kann ich einmal in der Woche das alles loswerden und bin einfach entspannter. Das ist auch ein Meta-Effekt. Ja? Also ich glaube, da gibt es noch viele solche positiven Effekte, die dann, und das bezieht sich dann auf die Frage, die einen dann freier machen, weil man all seine Ideen, du bist jemand, der hat ganz viele Ideen, wir haben beim Essen drüber geredet, wie viele Projekte du startest, ja, und wenn du in einem Job gefangen wärst, könntest du das nicht machen, du musst das loswerden, du musst die Ideen loswerden, ich will auch meine Themen loswerden, meine Musik loswerden, und du hast auch gesagt, Escape Room, das, wer macht das, ja, also du machst das, weil du das machen kannst, genau, ja. So, und da sollte man auch hindenken, dass man das einfach startet, worauf man Bock hat, das hat man ja jetzt alle drei gesagt, und dann einfach guckt, was sich noch ergibt und welche positiven Effekte zum Beispiel.
Und da kommst du im Prinzip auch zum Kernpunkt, von dem ich glaube, dass er hier eigentlich die größte Rolle spielt. Wir haben hier ein gesellschaftliches Problem. Es ist halt irgendwie einfach angesagt gesellschaftlich, 40 Stunden die Arbeit zu arbeiten in einem Unternehmen. Das ist irgendeine fiktive Form von Sicherheit, die das verkörpert. Und im Prinzip ist es ja gar nicht cool oder es wird ja überhaupt gar nicht unterstützt, solche Side-Projects halt zu haben. Deswegen ist mir geht's, glaube ich, ich glaube, jeder begeistert sich für unterschiedliche Dinge, aber uns wird antrainiert, uns zu fokussieren auf eine Sache, damit man, ich will jetzt nicht böse werden hier, ja, aber möglichst ersetzbar halt irgendwie ist, ne, damit Unternehmen Sicherheiten haben und so weiter, ne, weil Individualisten sind in den meisten Jobs halt auch einfach ehrlicherweise nicht gefragt. Und da kann sich ja jeder selbst einfach mal ganz grundsätzlich fragen, ob die Art und Weise, wie gearbeitet wird, überhaupt noch modern ist und menschengerecht. So.
Ja. Das Wort, ich halte es, ja, genau. Genau da wollte ich rein. Ich halte es nämlich sogar für unmenschlich, nur eine Sache zu sein. Weil niemand ist ja nur Full-Stack-Developer. Habe ich heute gelernt, das Wort. Wusste ich vorher nicht. Ja. So, niemand ist ja nur das. Jeder hat ja andere Hobbys und Interessen und so weiter. Ich habe einen Bekannten, der ist Kunstlehrer, auch sehr engagierter, der mit den Kindern ins Museum geht und denen die Bilder zeigt und erklärt, wie sie das für sich erfahren können. Der spielt aber auch Bass in einer Rockabilly-Band, Kontrabass. Und der hat eine kleine Garage, wo er an alten Oldtimers schraubt. Der ist doch nicht nur Kunstlehrer, das sind mehrere Sachen. Und ich glaube, das wieder zum Thema freimachen, das würde jeden Menschen freimachen, wenn er für all diese Interessen, die er hat, die machen uns ja auch zu Individuen, dass wir eine Person sind, die einzigartig ist, wenn wir es schaffen, all unsere Vorstellungen vom Leben auch ein bisschen zu leben, ne?
Ich würde jetzt gerne noch ein paar Publikumsfragen aufgreifen, weil wir so langsam dann zum Ende kommen müssen. Wie habt ihr es geschafft, mit begrenzter Zeit und Budget eure Side-Projects zu vermarkten?
Ich würde dazu sagen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe gestern ein Gespräch geführt, ich bin immer davon ausgegangen, dass kaum ein Freelancer 100% seiner Arbeitszeit abrechnen kann, wurde aber eines Besseren belehrt. Es gibt scheinbar Leute, die das haben, aber ich glaube, es ist nicht die Regel, also es gibt immer zwischen Gaps zwischen den Beauftragungen oder auch nicht 100% der Zeit, wenn du jetzt eine 40-Stunden-Woche hast, ist abrechenbar. Gerade in aktuellen Zeiten haben wir viel auch Probleme, mal einen Auftrag zu akquirieren. Dann gibt es mal Auftragsflauten. Und genau diese Zeiten sind, finde ich, ideal, um sich zu überlegen, was kann ich eigentlich noch mit dieser Zeit, die ich jetzt verfügbar habe? Du kannst natürlich dich komplett in die Akquise stürzen, ist aber teilweise auch frustrierend. Aber diese Zeit zu nutzen, um in die eigenen Projekte reinzugehen, finde ich super, weil es ist auch ein gewisses Investment in sich selber dann. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich mir geschaut habe, wie viel Zeit kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt rein monetär, dass ich noch davon leben kann, rausnehmen aus meinem Freelancing und das in dieses Produkt stecken. Natürlich hat man am Anfang auch an Wochenenden und so gemacht. Würde ich nicht empfehlen, aber kann man machen. Und dann immer mehr diesen Grad von Side-Projekt, Freitag, keine Ahnung. Freitags ist für mein Projekt reserviert. Da kann mich kein Client buchen, da bin ich nur da. Wann immer, das kann man ja wirklich live abgleichen, wann ist es monetär möglich, dann fängt dieses Projekt ja vielleicht auch an, irgendwann Geld umzusetzen. Also im Fall von Goodlands ging das dann los, das ist ein Abo-Modell, dementsprechend konnte ich das ganz gut planen und diese Zeit habe ich dann immer mehr aus dem Freelancing rausgenommen. Du kannst es am besten aus eigener Erfahrung, du bist ja ein Kunde auch von mir, irgendwann wurde es dann ein bisschen schwieriger, mich in Projekte unterzubringen, weil ich gesagt habe, ich möchte nur noch so und so viele Tage die Woche und nur noch Projekte, wo ich nicht langfristig committed bin. Ne, irgendwann kann man sich dann überlegen, möchte man das in Vollzeit machen, so wie ich jetzt mit Goodlands, aber flexibel halten und das wie so eine Buchung eigentlich von sich selber sehen in der Verfügbarkeitsplanung.
In der Startphase habe ich meine komplette Freizeit genutzt, die ich hatte und ich habe aber ganz klein angefangen. Ich weiß nicht, ob das mit jedem Projekt so funktioniert, aber mein erstes Video, da hatte ich einfach meine Logitech Webcam da 920 stehen und habe das gefilmt, fertig. Und ich habe dann alles, was ich über hatte, immer Schritt für Schritt in ein bisschen bessere Technik, ein bisschen den Raum schön machen, aber ganz langsam, ganz organisch, natürlich. Ich bin nicht gleich losgegangen, habe gesagt, ich kaufe jetzt eine 4K-Kamera oder so, sondern habe das ganz lange entwickeln lassen und das ist generell mein Ansatz, dass man einfach anfängt und dann Schritt für Schritt, weil die meisten haben ja die Vorstellung, das muss gleich das perfekte Produkt, das muss gleich die perfekte Website oder was weiß ich, sondern mein Ding ist, ich will lernen, das ist ein Grund auch Side-Projekte zu machen und dann aber Schritt für Schritt einfach mitgehen und da darf man sich nicht zu schade sein, das dann halt auch entsprechend zu veröffentlichen. Diese Videos von früher sind immer noch auf meinem YouTube-Kanal, aber das macht ja nichts, die Leute sehen dann diese Entwicklung irgendwann, ne?
Kann man auch positiv sehen, genau, finde ich auch. Eine Frage würde ich noch aufgreifen, weil ich glaube, viele wurden jetzt auch schon beantwortet in euren Antworten gerade, aber wie geht ihr mit dem Problem des Kontext-Switches um zwischen den Zeitprojekten vielleicht auch, ne, und der Hauptarbeit oder der Freelancing-Arbeit?
Das ist eine Gian-Frage, oder?
Ich habe heute tatsächlich Kim, meine Projektmanagerin, mit dabei. Ja? Soweit ist es gekommen. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Also es ist so, dass ich bin einfach selbst so der klassische Nerd, ne? Der hat irgendwie Dinge, baut, Design, Tech, MVPs zusammenschraubt. Ist das cool? Verbessert das die Welt? Tut das? Kann das irgendwas? Ja. Und bei mir ist es jetzt halt irgendwie so, dadurch, dass ich halt im Prinzip ganz, ganz viele Side-Projects habe und die Agentur gegründet habe mit Mitarbeitern und so weiter, dass ich tatsächlich eher in so einen Manager-Modus halt irgendwie übergehe und das ist einfach ein Problem für mich, ne? Mhm. Also ich kann nur dazu raten, halt irgendwie zu gucken, dass ihr euren Arbeitsmodus in zwei unterschiedliche Bereiche trennt, ne? Dass ihr Fokusarbeitszeit euch einstellt, ja, idealerweise täglich oder zumindest auf Tagesbasis, also Donnerstag und Freitag mache ich produktive Arbeit und Montag bis Mittwoch bin ich eher im Netzwerken, im Steuern von Projekten, im Sales und so weiter. Aber insbesondere dann, wenn Projekte skaliert werden, dann ist dieser Kontext-Switch ein Riesenproblem. Und vielleicht nochmal, das ist so ein bisschen meine, deswegen musste Janik gerade auch lachen, weil darüber beklage ich mich regelmäßig. Die richtige Lösung dafür habe ich nicht. Und aber vielleicht eine Warnung, von der ich mir gewünscht hätte, dass ich sie bekommen hätte, als ich mich entschieden habe, diese ganze Konstruktion zu bauen. Seid euch sicher darüber, was ihr eigentlich machen wollt, wenn ihr skaliert, Mitarbeiter, größere Kunden, größere Gefahren und so weiter, das kommt mit einem Package. Ihr müsst Dinge nachlernen. Ja? Mir war das überhaupt nicht klar. Ich dachte, ich bin Designer, bin ich gar nicht mehr. Und ich habe niemals die Entscheidung getroffen, Manager zu werden. Mhm. Das wollte ich nicht. Ich beschwere mich auch nicht. Ich mag mein Leben, ja. Aber ich glaube, es ist einfach erwachsen und gesund, wenn man weiß, in welche Zukunft man sich begibt. Und das ist insbesondere unter Freelancern halt kompliziert, weil genug Freelancer sich ja schon gar nicht als Unternehmer begreifen. Da fängt es ja schon an.
Ehrlicherweise ist ja das schon der zweite Zeitpunkt, wo man dann plötzlich mit Sachen konfrontiert wird. Als Freelancer bist du ja auch nicht hingegangen, weil du Bock auf Steuern, Umsatzsteuervoranmeldung machen und all diese Sachen hast, sondern ne, du wolltest irgendwie deine Dienstleistung machen, hast gedacht, ist eine geile Idee und dann, oh shit, es gibt da noch so einen ganzen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Und dann bist du das vielleicht ja schon ein bisschen erprobt, wenn du dann ins Unternehmertum switcht und dann so solche Fragen plötzlich auf dich zukommen, weißt du?
Ich würde gerne noch auf den Kontext-Switch antworten.
Wäre dann die letzte Antwort. Ich muss ein bisschen Timekeeper sein,
kein
leider.
Kein Problem. Die eine Sache ist priorisieren. Also zum Beispiel meine Band hat immer Vorrang. Wenn es heißt, da gibt es einen Gig, dann steht alles hinten an. Das ist die eine Sache. Und das andere, das hast du schon angesprochen, ist wirklich das Zeitmanagement. Also zum Beispiel mein Podcast, den nehme ich immer am selben Tag auf und danach schneide ich das gleich. Und dann ist das fertig, lade ich hoch und dann ist das vorbei. Genauso meine YouTube-Videos schneide ich immer am Montag. Und ich habe am Dienstag Probe und so, weil sonst würde ich auch durcheinander kommen. Ich hatte das am Anfang, ich muss noch das machen, aber gleichzeitig muss das und plötzlich ist man im Stress und dieses Kontext-Switchen, das macht halt auch die Arbeit schlechter am Ende, weil man nur von einem Thema zum anderen rennt. Also priorisieren und dann wirklich Zeitmanagement, wann mache ich was?
Sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein guter Abschlusstipp. Ihr seht, ich glaube, wir könnten noch ewig weiterreden, aber ihr könnt sie euch auch natürlich einfach nochmal schnappen, wenn ihr spezielle Fragen habt. Sie laufen hier natürlich auch weiterhin rum und freuen sich, glaube ich, auch, wenn ihr einfach auf sie zukommt. Vielen Dank euch dreien erstmal. Wir machen kurz eine 5-Minuten-Pause.